wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Make Podcast great again. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Nostradamus kann einpacken. Die Treffsicherheit, mit der die Kollegen von 90 Plus nämlich das zurückliegende Fußballwochenende vorausgesagt haben, ist deutlich größer als die des französischen Astrologen des 16. Jahrhunderts. Zwei der drei Prophezeiungen, die Christoph Albers, Manuel Behlert und Chris McCarthy von 90 Plus am Donnerstag hier bei uns bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de gemacht haben, sind auch tatsächlich so eingetreten. Bayern München hat tatsächlich mittlerweile 6 Punkte Vorsprung auf die Verfolger. In Spanien dürfte die Meisterschaft entschieden sein. Aber unser Kollege Chris McCarthy, der lag mit seiner Vorhersage ein bisschen daneben. Erstmal hallo euch dreien.
Servus.
Moin.
Ja, Chris, du hattest behauptet, Man City wird bei Leicester City die erste Saisonniederlage kassieren. Jetzt musst du dich rechtfertigen. Das war eine sehr, sehr gewagte These, die du da aufgestellt hast. Und die Möglichkeit, dass das eintritt, doch recht gering.
Ja, richtig. Ich habe mir halt gedacht, zum Start dieser Rubrik sollte man auch gleich mal ja was Richtiges raushauen. Klar ging daneben, aber schon nach der zweiten Minute konnte man sehen, wieso man Leicester hier diesen Coup hätte zutrauen können. In der zweiten Minute hätte Vincent Kompany von Manchester City nämlich durchaus rot sehen müssen. Notbremse an Jamie Vardy, der die Manchester City-Abwehr beim Konter eiskalt erwischte. Und das war auch genau dieser Punkt, den wir angesprochen hatten, dass eine Mannschaft endlich mal diese Räume, die Manchester City durchaus zulässt, auch nutzt. Und klar, die individuelle Klasse der Citizens war zweifelsohne höher und der Sieg war auch absolut verdient. Aber mit ein wenig Glück hätte Leicester da durchaus zumindest einen Fehler rausholen können.
Also City hat sich am Ende dann ja durchgesetzt, hat sich gegen Leicester City mit 2-0 behauptet. Chris, und einen nicht ganz unerheblichen Anteil an diesem Sieg hatte auch mal wieder Leroy Sané.
Ja, also die gesamte Manchester City Offensive, natürlich inklusive Leroy Sané, war sehr gut drauf, gerade was das Umschaltspiel anging. Da war meistens Kevin De Bruyne der Initiator. Man hat da seine Lehren aus dem letzten Jahr gezogen, als man noch bei Leicester fast schon unterging und sich diesmal sehr auf die Konter beschränkt. Und wie du eben angesprochen hast, gerade Leroy Sané und Raheem Sterling, beides sehr schnelle Spieler, auch Gabriel Jesus noch dazu, waren dann natürlich die perfekten Spiele für dieses Konterspiel. Und das war letztendlich auch der Schlüssel zum Sieg.
Und Jesus, der hat ja auch das 1-0 gemacht in der 45. Minute. Das war auch sehr schön herausgespielt.
Ja, das war hervorragend herausgespielt. Also De Bruyne hat den Angriff, glaube ich, angefangen, beziehungsweise mit Raheem Sterling zusammen. Doppelpass, dann auf David Silva, also quasi One-Touch-Football. Und Gabriel Jesus muss einfach nur noch einschieben. Das war schon Pep Guardiola-Fußball vom Allerfeinsten.
Und das 2-0 nach dem Seitenwechsel dann von De Bruyne selbst gemacht, auf Vorlage eben von Sané, der als erster deutscher Spieler in der Premier League seit Jürgen Klinsmann 1994 zum Spieler des Monats gekürt wurde. Also Leroy Sané, Spieler des Monats Oktober in der Premier League. Chris, wie lange müssen wir denn jetzt noch warten, dass das bei Man City dann doch mal passiert mit der Niederlage?
Das hört sich fast schon so an, als ob ich einfach nur noch drauf warte. Das würde ich jetzt nicht direkt so sagen. Nächste Woche wird es wahrscheinlich auch nichts bei Huddersfield, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Manchester City ungeschlagen Meister wird. Dazu ist einfach die Premier League zu intensiv. Dazu kommen auch gerade in der Winterzeit die Spiele viel zu oft. Und ja, aber Manchester City ist und bleibt auf jeden Fall der absolute Top-Favorit, auch wenn es dann nicht ungeschlagen klappen sollte. Ich denke mal, die Meisterschaft dürfte dann auch genügen.
Dann werden wir morgen mal hier auf meinsportradio.de zusammen mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90 Plus auf die Premier League, auf den Gesamtspieltag zurückschauen. Heute ist ja noch eine Partie, die wir noch abwarten. Brighton und Hove Albion gegen Stoke City. Das heute Abend, morgen dann bei uns die Analyse der Premier League. Kommen wir zur zweiten Prognose und Prophezeiung, die ihr von 90 Plus aufgestellt habt hier bei uns auf meinsportradio.de. Das hat der Kollege Manuel Behlert gemacht. Manu, Bayern München wird am Samstagabend mindestens 6 Punkte Vorsprung in der Tabelle haben. Hast recht gehabt.
Ja, tatsächlich habe ich dem BVB noch ein bisschen mehr zugetraut, als es dann im Endeffekt
in Stuttgart dazu kam. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass Bayer Leverkusen in der Lage ist, gegen RB Leipzig, gerade vor dem Hintergrund, dass Leipzig jetzt das richtungsweisende Champions-League-Spiel vor der Brust hat, was zu holen. Leverkusen hat wirklich vernünftig gegen Leipzig gespielt, muss man sagen. Also ich habe zwar nur eine etwas bessere Zusammenfassung gesehen, aber es war schon so, dass man auch mit den Stimmen hinterher, dass beide Mannschaften wirklich mit dem Punkt zufrieden waren, dass Leverkusen gerade auch nach dem Platzverweis und dem Nackenschlag durch den Elfmeter-Gegentreffer nach der Halbzeit wirklich noch gute Chancen sich herausgespielt hat, durch Vorlage noch das 2:2 gemacht hat. Ich hatte Leverkusen von Anfang an sogar vielleicht einen Sieg zugetraut, denn ich finde, die Offensive ist gerade gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die auch selbst offensiv spielen möchte, eigentlich prädestiniert, um Räume zu suchen, um Räume zu finden, um diese auch zu nutzen. Das hat man auch beim 1:1 gesehen, als Bailey sich sehr, sehr clever bewegt hat, der im Moment sowieso in einer wirklich guten Form ist. Und ich glaube, der souveräne Bayern-Heimsieg gegen Augsburg, der hat jetzt die wenigsten überrascht.
Das 3:0 der Bayern durch Tore von Vidal und zweimal Lewandowski, das war in der Tat nicht wirklich überraschend. Aber wenn wir auf die Dortmunder nochmal kommen, wir haben ja in der Vorschau am Donnerstag ein bisschen über das Spiel der Stuttgarter gegen Dortmund schon mal prognostiziert und eben auch so die Schwachstellen bei Borussia Dortmund angesprochen. Haben sie die wieder gezeigt? Hat Bosch das in der Länderspielpause nicht abstellen können, was wir kritisiert hatten?
Also zunächst mal muss ich sagen, Stuttgart hat wirklich genau das gemacht, was wir von VfB Stuttgart gefordert haben, was wir herausgearbeitet hatten, was sie zu Hause stark macht. Also haben die Räume eng gemacht, haben versucht, wirklich mit vielen Verteidigern auf dem Platz Dortmund den Zahn zu ziehen. Das gelang auch ganz gut. Also Peter Bosch hat gesagt, dass ihm die erste Halbzeit von seinem Club noch ganz ordentlich gefallen hat. Das stimmt zum Teil auch. Also da hat Dortmund auch ein paar gute Ansätze, die dann aber einfach nicht zu Ende gespielt wurden. Wo Stuttgart, Pavard hat sehr gut aufgepasst, Askasibar war gut unterwegs, Bartstube. Das war eigentlich so, dass Dortmund wirklich ein paar gute Ansätze hatte. Und dann, ja, dass die Defensivprobleme von Dortmund gesamtmannschaftlich haben wir sie schon angesprochen, aber dass dann noch so ein wirklich eklatanter Abstimmungsfehler wie beim 1:0 dazukommt, das ist ja dann auch der Wahnsinn. Da kannst du dann, glaube ich, in dieser Situation kannst du als Trainer dann auch nicht viel machen. Wenn du einfach eine verunsicherte Mannschaft dann auf dem Platz hast, kannst du dir vor dem Spiel Mut zusprechen, du kannst darauf hinweisen, dass sie sich konzentrieren soll, aber wenn der Wurm drin ist, dann passieren einfach genau solche Situationen. Beim 2:1 war das ein bisschen anders, also da fand ich, das war, als Brekalo da ungestört herumspazieren konnte. Und eigentlich hatte er die Aktion schon halbwegs versaut, als er ein bisschen zu zögerlich war vor dem gegnerischen Tor. Aber dann war tatsächlich der Fall, dass er zu wenig angegriffen wurde, dass die Dortmunder gesamttaktisch defensiv schwach waren in dieser Aktion. Und dann war es auch tatsächlich so, dass nicht mehr überragend viele Chancen da herausgespielt wurden. Also war Aubameyang hat zwar gefehlt aus Grund von disziplinarischen Gründen, aber mit Jarmolenko, Philipp Pulisic standen ja trotzdem oder Schürrle, der dann noch den Elfmeter verschoss, standen ja trotzdem eigentlich genügend Spieler auf dem Platz, die auch nach vorne was hätten initiieren können. Also Stuttgart hat das mit den eigenen Mitteln wirklich nahezu am Optimum erledigt, aber Dortmund hat dann in der zweiten Halbzeit gerade auch wieder zu viel falsch gemacht.
Und damit haben wir dann auch unsere am Donnerstag aufgeworfene Frage beantwortet. Verschärft der disziplinierte VfB die Krise der Schwarz-Gelben? Er hat's getan mit dem 2:1 Sieg. Die Dortmunder weiter. Warten Sie nach Ihrer Negativserie auf ein Erfolgserlebnis. Nächster Hoffnungsschimmer dann natürlich am Wochenende. Kommen wir zu unserer dritten Prophezeiung und zu unserem Kollegen Christoph Albers. Christoph, du hast gesagt, Meisterschaft in Spanien, die wird nach Samstag bereits vorentschieden sein. Jetzt hat Barcelona in Leganés mit 3:0 gewonnen und das Madrilen-Derby, das ging mit 0:0 aus. Wir haben nur Valencia da immer aus der Rechnung rausgenommen.
Ja, ich denke mal, Valencia macht wirklich einen super Job in dieser bisherigen Saison. Die spielen auch bisher sehr konstant, sehr gut, sind offensiv sehr gewaltig. Die Torjäger vorne um Simone Zaza, um Santi Mina, um Rodrigo überzeugen wirklich. Aber ich glaube nicht, dass Valencia auf lange Sicht denn doch oben dran bleiben kann, wie so ein bisschen im letzten Jahr der FC Sevilla, der auch wirklich lange sehr, sehr gut dabei war und einen klasse Job gemacht hat, aber dann gegen Ende doch abreißen lassen musste. Ich denke mal, dass ein ähnliches Schicksal auf den FC Valencia zukommen wird, dass sie dann irgendwann nicht mehr ganz Schritt halten können und dann langsam aber sicher zurückfallen. Ich denke mal, dass es am Ende des Tages für sie auf Platz 3 oder Platz 4 hinauslaufen wird, je nachdem, wie Atletico sich den schlagen wird. Aber ich glaube nicht, dass man auf Dauer mit Barcelona mithalten kann. Und ich denke auch, dass auf jeden Fall Real Madrid sich noch vor den FC Valencia schieben wird.
Mit Espanyol konnte Valencia zumindest am Wochenende Schritt halten. Sie konnten sie sogar überflügeln mit 2-0. Aber das viel interessantere Spiel am Wochenende und worauf natürlich auch diese Frage, die wir gestellt haben und auch die deine Prophezeiung letztlich zur Grundlage hatte, war natürlich das Duell zwischen den beiden Madrilener Clubs, das Duell zwischen Atletico und Real. Christoph, 0-0 am Ende. Man kann sagen, beide haben verloren.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich muss sagen, das Spiel in Gänze war ja ein bisschen, wie man es erwartet hat. Real Madrid eher dominant, hat versucht, das Spiel zu machen, ohne das große Risiko. Wenn man sich die Statistiken auch anguckt, 66% Ballbesitz, 63% gewonnene Zweikämpfe, was aus meiner Sicht durchaus überraschend ist, und 14-7 Schüsse, hört sich alles erstmal nach einer deutlichen Überlegenheit von Real Madrid an. Aber am Ende des Tages stehen dann auch irgendwo nur 3-1 Schüsse aufs Tor und da hat man dann auch das Problem. Am Ende des Tages sind es sehr, sehr wenig gute Abschlüsse gewesen und sehr wenig Gefahr, sodass Atletico am Ende des Tages auch die gefährlicheren Möglichkeiten hatte. Andre Correa hatte sehr, sehr früh die Möglichkeit, auf 1-0 zu stellen. Das war wirklich eine Riesenchance, die er eigentlich hätte nutzen müssen. Ich denke mal, dann hätten wir auch sicherlich ein ganz anderes Spiel gesehen. So war es denn doch zäh und am Ende hatte der eingewechselte Gamero noch die Möglichkeit, dann auf 1-0 für Atletico zu stellen, aber da wurde noch auf der Linie gerettet. Also muss man sagen, dass Real Madrid am Ende des Tages jetzt sogar ganz gut bedient war mit dem 0-0, da man es nicht geschafft hat, wirklich klare Chancen herauszuspielen, auch wenn man eventuell hätte einen Elfmeter bekommen können, nachdem Lucas Hernandez Sergio Ramos im Gesicht getroffen hat.
Der musste mit Nasenbeinbruch vom Platz, das wollte ich nur kurz ergänzen.
Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es denn doch am Ende eine Niederlage für beide und auch im Besonderen Niederlage für Ronaldo und Benzema auf der einen Seite und für Antoine Griezmann auf der anderen Seite, die erneut ohne Tor geblieben sind und ja, die ihre persönliche Krise denn doch so ein bisschen verschärft haben.
Wenn wir bei Griezmann bleiben, war das ihm letztlich anzulasten, dass er aus deiner Sicht ja eben schlecht gespielt hat oder war das auch systembedingt? Denn Diego Simeone hat ja vor allen Dingen natürlich stark auf die Defensive gesetzt. Griezmann hing auch ein bisschen in der Luft, hatte ich das Gefühl.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Allerdings, wie gesagt, Diego Simeone hat auch selbst gesagt, dass es nicht an Griezmann allein liegt. Natürlich schützt er ihn auch damit gewisserweise, aber man hat ihm sicherlich auch nicht die Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten. Er ist ein spielstarker Spieler und gerade auch jemand, der davon lebt, viele Bälle zu haben und auch besondere Momente denn zu erzeugen, wenn er ja auf die Abwehr zulaufen kann und dann trotzdem noch Kombinationsmöglichkeiten hat. Und in diese Situation ist er gar nicht gekommen und da kann er dann auch seine Stärken nicht ausspielen. Dazu kommt natürlich, dass ihm aktuell das Selbstvertrauen aus verständlichen Gründen komplett abgeht und er dann ziemlich unglücklichen Eindruck macht, weil dann auch so ein bisschen die Körpersprache mitspielt. Ich denke mal, dass man ihm auch viel Unrecht tut, aber die aktuelle Phase ist natürlich nicht so einfach und im Spiel gegen Real Madrid, das dennoch ja auch eine gute Verteidigung hat, ist es sicherlich nicht so leicht für einen Spieler wie ihn. Ich denke mal auf jeden Fall, dass das Spiel ihm auch auf lange Sicht nicht unbedingt gut tut.
Wir hatten am Donnerstag noch in Bezug auf dieses Spiel die Frage diskutiert, verliert Real Madrid endgültig den Anschluss? In der Tabelle kann man das ja jetzt ja sagen, 10 Punkte sind es jetzt. Manuel, Christoph, man hat das ja bisher in der Geschichte des spanischen Fußballs noch nie erlebt, dass ein 10-Punkte-Rückstand aufgeholt werden kann. Zinedine Zidane sagt zwar trotzdem, ja, ich glaube immer noch an die Meisterschaft, wir haben ja erst 12 Spiele gespielt, da ist noch einiges an Punkten zu vergeben. Glaubst du jetzt noch dran oder können wir deine Frage quasi als beantwortet abhaken? Sie haben den Anschluss verloren.
Fürs Erste auf jeden Fall. Allerdings, natürlich hat noch niemand 10 Punkte aufgeholt, weil ich glaube nicht, dass auch schon mal so früh in der Saison der Abstand so groß war. Also es ist ja auch eine absolute Ausnahmesituation, dass der FC Barcelona einen wirklich herausragenden Start hingelegt hat. Nach jetzt 12 Spieltagen, das muss man einfach so sagen. Und dass Real Madrid so eine schwache Phase hat. Von daher, wenn sie beide Derbys für sich oder beide Klassikos für sich am Ende des Tages entscheiden, dann sind es nur noch 4 Punkte und das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Allerdings sehe ich nicht, dass Real Madrid unbedingt beide Klassikos gewinnt und auch sonst keine Punkte liegen lässt. Von daher denke ich, dass es fürs Erste sehr, sehr schwer wird, für Real Madrid nochmal ranzukommen.
Chris, hast du da noch Hoffnung für Real Madrid? Siehst du es ähnlich wie Zidane oder eher wie Christoph?
Ich sehe es eher wie Christoph, wenngleich ich aber auch sagen muss, dass ich gerade Zinedine Zidane, der das dann schon in den 90 Minuten immer wieder demonstriert, dass seine Mannschaften immer wieder zurückkommen, die Mannschaft noch am ehesten wieder im Meisterschaftsrennen zurückholen kann. Barcelona ist sicherlich auch nicht unschlagbar, wenngleich sie momentan gut drauf sind. Sie sind aber allerdings auch nicht am Maximum ihrer Kräfte angelangt. Und wir hatten vorhin schon die Unterhaltung im Team. Vor der Saison hätte ich eigentlich eine umgekehrte Rollenverteilung in Spanien erwartet, aufgrund des schwachen Transferfensters von Barcelona. Deswegen ist es doch etwas überraschend. Jetzt muss man mal abwarten, ob Barcelona die Form anhalten kann, ob man im Winter nochmal nachlegt, genauso auch natürlich bei Madrid. Ich würde Madrid noch nicht abschreiben, aber klar, momentan sieht es sehr danach aus, als würde Barcelona den Durchmarsch schaffen.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, die wir am Donnerstag gestellt haben, hier bei uns in der Sendung bei 90 Plus on Air Matchday. Und die kam von Manuel. Manuel, du hast gefragt, kommt es zu einem Machtwechsel in Rom? Schließlich gab es am Wochenende das Derby zwischen der Roma und Lazio und am Ende konnte sich die Roma mit 2-1 durchsetzen. Machtwechsel vertagt.
Ja, wir haben ja schon am Donnerstag analysiert, dass beide wirklich sich mittlerweile einigermaßen auf Augenhöhe begeben. Also, dass Lazio tatsächlich näher rangerückt ist an die Roma, dass beide jetzt auch in dieser Saison wirklich auf einem ähnlichen Niveau spielen. Die einen sind offensiv stärker, die anderen defensiv stärker. Und bei so einem Derby kann natürlich ein richtungsweisender Sieg stattfinden. Die Roma hat zwar gewonnen, aber es war ein ziemlich umkämpftes Spiel. Das Ausschlaggebende war eigentlich der Doppelschlag direkt nach der Halbzeit. Also der erste, das 1-0 durch Perotti und kurz darauf das Traumtor von Nainggolan. Das hat Lazio so ein bisschen in den Zahn gezogen. Bis dahin hätten beide in Führung gehen können. Es gab auf jeden Fall Torchancen auf beiden Seiten. Die Roma hat im Endeffekt verdient gewonnen, aber nicht deutlich. Lazio kam ja nochmal durch Immobile zum 2-1 ran, der seine gute Form, seine gute Serie da fortgeführt hat. Ein Machtwechsel wäre jetzt auch mit einem Sieg von Lazio sicher nicht endgültig vollzogen gewesen, aber natürlich wäre das dann ein Zeichen gewesen, nachdem Lazio die letzten beiden Spiele schon gewonnen hatte. Jetzt hat die Roma wieder gewonnen, haben in der Tabelle jetzt einen kleinen Vorsprung, beide haben noch ein Nachholspiel. Danach sieht man erst so richtig, wie sich das da oben klassifizieren wird im Titelkampf. Im Moment würde ich sagen, es sind schon beide Mannschaften auf ähnlichem Niveau und die Roma hat jetzt einfach wieder einen kleinen Vorsprung durch den Sieg sich erarbeitet.
Durch das Nachholspiel könnte die Roma bei einem Sieg dann auch sogar auf recht enge Distanz an Napoli rangehen, an den Tabellenführer. Christoph, glaubst du, dass Roma in dieser Saison vielleicht sogar ein Titelkandidat sein kann?
Titelkandidat nicht unbedingt. Also ich glaube, dass sie wieder oben mitspielen werden und ich denke auch, dass sie auf jeden Fall einen Champions-League-Platz ergattern können. Allerdings sehe ich sie eher als Herausforderer nach wie vor. Ich denke mal, Juventus, Turin und Neapel werden das Ding unter sich ausmachen. Roma sehe ich eher im Zweikampf mit Inter um das Rennen dahinter.
Ja. Napoli hat am Wochenende 2-1 gegen Milan gewonnen. Das bringt uns zur nächsten Frage, die wir am Donnerstag gestellt haben. Wie weit klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei einer Niederlage Milans auseinander? Manuel, kannst du es gleich beantworten? Wie hast du es im Spiel verfolgt?
Ja, wir haben ja gesagt, dass Milan mit so einem Riesenrückstand auf die Topgruppe jetzt ja auch noch Gefahr läuft, Sampdoria aus den Augen zu verlieren. Milan, also erstmal zum Spiel selbst. Milan hat in Neapel verdient verloren. 2-1. Neapel hat sich absolut unbeeindruckt gezeigt von der Konkurrenz, die dahinter aus im Moment 4 Teams besteht. Also vor dem Spieltag muss man Lazio auf jeden Fall noch unmittelbar dazu zählen. Nach 33 Minuten hat Insigne das Tor gemacht. Das war ein ziemlich kurioses Szenen. Es wurde erst abgepfiffen wegen Abseits und dann hat der Videoschiedsrichter das doch nochmal korrigiert. Also Insigne ist erst schon komplett durchgedreht, war am Jubeln ohne Ende, dann war er richtig wütend, dann durfte er sich doch wieder freuen. Das war eine ziemlich turbulente Szene. Milan war besser als zuletzt gegen die Top-Teams, also hatte auch seine Möglichkeiten, hatte ganz gute Ansätze, aber im Endeffekt war die Qualität von Neapel deutlich besser. Die haben dann in der zweiten Halbzeit schon angefangen, ein paar Kräfte zu schonen, haben Hamsik rausgenommen, Zielinski gebracht, ausgerechnet der schoss dann natürlich gleich auch noch das 2-0. Danach haben sie ein bisschen das Tempo rausgenommen. Das hat man dann gemerkt, weil für Neapel steht jetzt unter der Woche natürlich das mitentscheidende Spiel gegen Donetsk an. Also wenn sie da nicht hoch gewinnen, also das Hinspielresultat nicht umbiegen, dann sind sie komplett raus aus der Champions League. Dementsprechend wurde dann das Tempo ein bisschen rausgenommen. Neapel ist ja eine sehr ballsichere Mannschaft, konnte sich dann darauf konzentrieren, zu verteidigen. Und ja, Milan hat dann kurz vor Schluss in der Nachspielzeit noch 2-1 durch Romagnoli erzielt, hat dann aber auch nichts mehr geholfen. Also Milan steht jetzt bei immer noch 19 Punkten aus 13 Spielen, sind auf Platz 7. Hat ein bisschen Glück, dass die Verfolger auch ein bisschen gepatzt haben, sonst werden sogar noch weiter nach hinten durchgereicht werden können. Haben jetzt auf Sampdoria, die 4-1 gegen Chievo gewonnen haben, schon 7 Punkte Rückstand und 11 Tore. Und Sampdoria hat noch ein Spiel weniger. Also Milan muss sich auch in Richtung Europa League schon ein bisschen zusammenreißen. Denn sonst wird das da relativ schnell problematisch werden. Gut, das Nachholspiel von Sampdoria ist jetzt gegen Lazio. Das ist jetzt auch kein Selbstläufer, aber trotz allem Vincenzo Montella, der noch laut den Aussagen der Milan-Verantwortlichen relativ fest im Sattel sitzt. Ich denke, der muss in den nächsten Wochen Ergebnisse liefern, sonst sieht es für ihn auch irgendwann relativ schlecht aus, wenn er nämlich einfach die Lücke auf die internationalen Ränge und gerade dann auch auf die Champions League, die er immer noch im Kopf eine Rolle spielt. Wenn man bedenkt, auf die Roma sind es jetzt 11 Punkte, die haben noch ein Nachholspiel, also das ist schon ein riesiger Batzen, wo man bedenken muss, ob Milan tatsächlich in der Lage ist, eine Serie zu starten aus 6, 7, 8 Siegen in Folge und dann ist man immer noch nicht dran. Also es wird extrem schwer für Milan.
Chris, hältst du es für möglich, dass da in Richtung Europa-League-Plätze noch was geht oder wo siehst du den Weg von Milan in den nächsten Wochen hingehen?
Ich sehe das ähnlich wie Manu. Also das Faszinierende an der Serie A dieses Jahr ist wirklich, dass die Konkurrenz so viel besser geworden ist. Wenn man sich da die ersten 6 Tabellenplätze anschaut, da ist es schon sehr intensiv und der AC Milan ist natürlich eine Mannschaft, die sich erstmal noch finden muss, wo sich sehr viel getan hat und ja, ich weiß nicht, ob man diesen Abstand dann noch aufholen kann. Also ich denke auch, man sollte nicht am Anfang gleich zu viel erwarten. Dazu ist einfach zu viel passiert. Und ja, wenn die Euroleague dann nicht bei rumspringen sollte, dann sollte es eigentlich kein Beinbruch sein. Man sollte eigentlich ein bisschen langfristiger denken als nur an dieses Jahr.
Langfristiges Denken, das bringt uns dann zur Frage aus der Premier League, die wir auch noch gestellt haben. Denn der FC Arsenal, der denkt langfristig. Mit Arsène Wenger ist ja seit gefühlten Jahrhunderten der gleiche Trainer da. Da baut man immer noch weiter auf den Franzosen, offensichtlich zu Recht, denn Arsenal gewann am Wochenende mit 2-0 gegen Tottenham und der schon immer mal prognostizierte Machtwechsel in London, der hat sich dann zumindest in diesem Spiel nicht fortgesetzt, nicht weiterentwickelt, denn Tottenham, wie gesagt, die verloren mit 0-2. Chris, du hattest die Frage gestellt und auch beantwortet, ging so ungefähr in deine Richtung, ne?
Ja, durchaus. Also genauso wie es bei einem Tottenham-Sieg wohl zu früh gewesen wäre, jetzt von einem endgültigen Machtwechsel zu sprechen, ist es nach dem Sieg von Arsenal natürlich auch zu früh, das absolute Gegenteil zu behaupten, das ist klar. Allerdings hat Arsenal nun eindrucksvoll diesen Gedankenspielen so eine kleine Bremse eingelegt. Dass Arsenal jetzt, wenn man in Form ist, einen sehr schönen Fußball spielen kann, das ist nichts Neues. Dennoch hat Arsenal in dem Spiel gegen Tottenham jetzt am Wochenende mal etwas ganz anderes bewiesen, nämlich Herz, Kampfgeist, Charakter und Leidenschaft. Die Gunners haben wirklich gekämpft. Sie haben sich gegen diesen drohenden Machtwechsel mit aller Macht gewehrt und dadurch war das auch ein absolut verdienter Sieg. Also so einfach möchte sich Arsenal jetzt in Nord-London nicht vom Thron stoßen lassen.
Mustafi und Sanchez mit dem Doppelschlag in der 36. und 41. Minute haben dann das Ergebnis am Ende zustande gebracht und dafür gesorgt, dass Arsenal eben gewonnen hat und weiter an den internationalen Plätzen schnuppern darf. Christoph, was glaubst du, für Tottenham jetzt ein herber Rückschlag, den sie schwer nur wegstecken können oder wie geht's weiter für die Spurs?
Man muss ja auch so ein bisschen die Umstände betrachten, wenn man sieht, dass Ali und Kane und Wings und Lloris allesamt schwer angeschlagen waren und jetzt erst ja kurz vor Anpfiff bekannt wurde, dass zumindest 3 von den Jungs spielen konnten, muss man das sicherlich auch ein bisschen relativieren und Arsenal ist ja auch nach wie vor eine starke Mannschaft. Ich denke nicht, dass Tottenham vom Weg abgekommen ist. In den nächsten Wochen werden sie sicherlich wieder an ihre Höhen anknüpfen können und dann auch zeigen, dass sie es deutlich besser können. Und ich denke mal, dass sie jetzt in der Champions League auf jeden Fall schon mal gegen Nicosia ihren Platz da an der Spitze festigen können und da auf jeden Fall einen gewaltigen Schritt Richtung Weiterkommen setzen können.
Und bei Arsenal, da haben 2 in diesem Spiel geglänzt, denen ja Abwanderungstendenzen nachgesagt werden. Mesut Özil und Alexis Sanchez, die Verträge der beiden laufen am Ende des Jahres aus. Manuel, wo zieht's die beiden denn hin? Arsène Wenger hat gesagt, die beiden lieben Arsenal. Könnte sich vielleicht sogar vorstellen, dass sie verlängern. Wie siehst du's?
Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik. Also ich bin überzeugt, dass zumindest einer nach der Saison weg ist. Ich kann aber auch wirklich, außer dass bei Alexis tatsächlich Manchester City für mich ein relativ wahrscheinliche Lösung ist, kann ich bei Özil im Moment wirklich gar nicht so richtig vorstellen, wie es bei ihm weitergehen soll. Ich glaube, gerade bei Özil kann sich die Thematik noch ein bisschen hinziehen. Das kann auch erst Mitte der Rückrunde Thema werden. Bei Alexis, denke ich, gibt es eine etwas schnellere Entscheidung. Das hat ja sogar Rummenigge neulich angedeutet, als er auf Alexis angesprochen wurde, hat er gesagt, da können Sie sicher sein, dass im Winter die Thematik geschlossen ist. Das muss man bei Karl-Heinz Rummenigge natürlich auch nicht immer ernst nehmen, aber kann schon sein, dass die Bayern da auch ein bisschen Interesse noch hatten und dass das jetzt in irgendeine Richtung tendiert. Ich denke aber, unabhängig davon muss man die ganze Kaderplanung schon relativ früh angehen, unabhängig von den beiden Aushängeschildern, schon jetzt die Planung anwerfen für die neue Saison und sich auf alles vorbereiten, was da so kommen kann.
Chris, was glaubst du, um bei Rummenigge zu bleiben, wo geht's am Ende des Tages für die beiden hin?
Ja, bei Alexis Sanchez sehe ich das genauso wie Manu. Ich denke, der wird bei Manchester City landen. Das war ja schon am Deadline Day, ist es fast schon so gekommen, ist dann letztendlich an der Nachfolge bei Arsenal gescheitert. Ich denke, er will zu Manchester City, will dort Titel gewinnen und ich denke, City möchte sich nochmal weiter verstärken. Bei Özil dagegen wird es sicherlich lange dauern, keine Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch verlängert. Allerdings habe ich jetzt immer mal wieder das Gedankenspiel Manchester United im Kopf, gerade wegen José Mourinho, der ja immer von Özil schwärmt und unter dem Özil auch sehr stark bei Real Madrid spielte. Das wäre auch für Manchester United natürlich eine Top-Verstärkung, weil das ist für mich oft so dieses kleine fehlende Puzzleteil bei United, dass es hinsichtlich der Kreativität etwas mangelt. Und da wäre Özil ja der ideale Mann für die Red Devils.
Also wir sind gespannt, wie es in der Thematik weitergeht, werden natürlich dranbleiben am Thema und werden dann auch weiter in unserem Format 90 Plus on Air Matchday wieder 5 Fragen an den Spieltag stellen. 5 Fragen, die dann das Wochenende genau nochmal auf den Punkt bringen, stellen und natürlich auch Prophezeiungen aufstellen. 3 Stück an der Zahl. Dann auch am Donnerstag wieder hier bei uns auf meinsportradio.de 90 Plus on Air Matchday mit den Kollegen von 90 Plus. Ich sag vielen Dank an Chris McCarthy, an Christoph Albers und an Manuel Behlert.
90 Plus on Air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.